the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Das zweite Divisional Game zwischen beiden Teams. Das Hinspiel hatten die Vikings mit 19-13 gewonnen. Das war das erste Spiel ohne Justin Jefferson in der Saison. Und für dieses Spiel haben wir heute ein Trio hier mit Christoph Giernath, Peter Keller und mir. Guten Tag in die Runde.
Hallihallo.
Servus. Schönen guten Abend.
Ja. Wir wollen noch einmal kurz zurückblicken auf letzte Woche, denn ja, wir hatten dieses Jahr schon echt viele sehr dumme, sehr unnötige Niederlagen, aber dieses Spiel letzte Woche hat der ganzen Nummer da doch irgendwie ein bisschen die Krone aufgesetzt. Deswegen nochmal an euch die Frage, wie habt ihr dieses Spiel erlebt?
Ja, also ärgerlich. Ich bin, wie ich glaube, viele von uns dann halt früh aufgestanden in Vorfreude der letzten Wochen und dann guckst du das und das Spiel lief ja auch dann gerade in der zweiten Hälfte und auch direkt nach der Halbzeit lief es ja echt gut. Also gut in Führung, 17-9. Ne, man denkt eigentlich, ja, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir haben Denver ziemlich in Check gehalten. Die Offense, ja, wenn sie mal nach vorne gekommen ist, hat sie vielleicht mal ein Field Goal geschafft, aber konnte auch den Ball nicht extrem gut bewegen von Denver. Bei uns wirkt es immer besser. Das Laufspiel lief auch und dann ja, kamen die Turnover. Und das war halt echt richtig unnötig. Also das, nachdem man das so irgendwie durchdominiert hat und so gut gespielt hat, die Bälle dann zu verlieren und dann am Ende gar nichts mehr bewegt zu bekommen, ja, war halt echt super ärgerlich und dann kurz vor Schluss halt den Touchdown gegen sich. War kein guter Start in die Woche.
Ja, ähnlich. Ich habe mich die ganze erste Halbzeit schon immer wieder aufgeregt, vor allem wegen dem ersten Fumble weil ich das Playcall ziemlich riskant fand, B, weil die Strafe nicht gesehen wurde, C, weil das von einem Spieler kam, der gerade sein erstes Spiel nach einer Suspension wieder hatte und ja, die Flagge nicht kam und dann hatte man halt direkt einen Turnover. Ansonsten, ja, fand ich echt merkwürdig. Ansonsten fand ich eigentlich, hat unsere Offense relativ gut den Ball bewegt. Gab so ein paar Dinge, die mich eventuell gestört haben, in der ersten Halbzeit, ein 4-1 Mitte in der Mitte des Spielfeldes, wo Kevin O'Connell gepantet hat. Da dachte ich, muss nicht sein, aber vielleicht dachte er sich auch, wir hatten heute schon Fumble, wir hatten schon Risiko, vielleicht riskiere ich das nicht. Generell muss ich sagen, waren wir das bessere Team, offensiv und defensiv. Und es bewahrheitet sich der Spruch oder es bewahrheitet sich, was in den ersten 4-5 Spielen unser Hauptproblem waren, Drops und Turnover. Und wenn du 3 Turnover hast und selbst keinen generierst, dann ist jedes Spiel ein Nailbiter und sehr eng oder verlierst du halt auch klarer. Und deswegen war es unfassbar ärgerlich, weil wir waren meines Erachtens das klar bessere Footballteam.
Ja, ich glaube, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die Broncos wissen irgendwie selber nicht so ganz, wie sie jetzt mittlerweile 4 Spiele hintereinander gewonnen haben, weil irgendwie leistungstechnisch war das auch die letzten 4 Wochen nicht wirklich gut, was sie abgeliefert haben. Im Endeffekt, ja, es sind die Turnover wieder. Und es ist so unnötig, weil am Ende, ich meine, der Fumble, Mathisson, okay, passiert. Der Dobbs-Fumble war doof. In dem Fall muss man auch sagen, mit dem Playcall selber hatte ich überhaupt gar kein großes Problem, ehrlich gesagt. Ja, okay, riskant, aber ich fand es einen vernünftigen Playcall. Die Broncos haben es gut gespielt in dem Spielzug. Das ist in Ordnung. Gut, dann hätte es aber halt natürlich trotzdem eine 15-Yard-Strafe und einen First Down geben müssen. Das hat, glaube ich, im Endeffekt jeder gesehen. Ja, klar, alle, die jetzt Dobbs verteidigen mit, der hat ja nur gefummelt wegen dem illegalen Hit. Nein, der Fummel wurde geforst von Baron Browning. Das heißt, der Hit war nicht ursächlich für den Fummel. Trotzdem ist es ein illegaler Hit vor der Recovery des Balles. Ergo, keine Ballbesitznahme mit Clean Hands, was im Klartext dann eben dann heißt, der Ball hätte weiter den Vikings gehören müssen. Ja, gut. Doof gelaufen. Geschadet hat es den Vikings kaum. Jetzt im Nachhinein ist es ein bisschen ärgerlicher wegen der Dummheit, die Detroit gegen die Packers an den Tag gelegt hat. Und Green Bay hat nicht gewinnen lassen, aber das zugelassen hat, dass man da geschlagen wurde. Und da hätte es dann natürlich nochmal deutlich spannender in der Division werden können, wenn die Vikings das letzte Woche zu Ende gespielt hätten. Ja, ist dämlich, shit happens. In dem Fall muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist keine gute Offense-Leistung gewesen, vor allem keine gute Quarterback-Leistung auch. Mathisons Fumble war natürlich zum allerschlechtesten Zeitpunkt. Da muss man jetzt aber auch mal wieder sagen zu allen, die jetzt O'Connell wieder kritisieren, weil man Mathisson auch auf den Platz gelassen hat. Abgesehen von dem Fumble hatte Mathisson ein richtig, richtig gutes Spiel. Also natürlich hat man ihm weiterhin den Ball gegeben. Und ein Fumble-Problem hat Mathisson auch nicht. Auch das habe ich ganz oft gelesen. Nein, der Typ hat kein Fumble-Problem. Das war sein zweiter Fumble im Laufe der Saison. Deswegen, also Mathisson ist kein guter Running Back. Also, dass es jetzt hier keine Missverständnisse gibt. Er ist kein guter Running Back. Das bleibt auch so. Aber in dem Spiel war es jetzt nicht völlig hirnrissig von O'Connell, ihn auf dem Feld zu lassen. Also das Einzige, was mich an O'Connell gestört hat, war wieder dieser blöde 4th-and-1-Play-Call. Es nervt mich mittlerweile etwas, weil eigentlich war O'Connell mal relativ gut da drin. Und deswegen stört es mich gerade extrem, dass er in den letzten Wochen da sehr viele eher doofe Entscheidungen getroffen hat. Aber auch okay, ist halt so. Muss man abhaken, das sonstige Playcalling, auch da, was ich da wieder gesehen habe, von Leuten, die da das Playcalling kritisiert haben. O'Connell callt richtig gute Spiele in den letzten Wochen. Und eigentlich möchte ich Meinungen zulassen und nicht immer sagen, wenn du das so siehst, dann hast du keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, bei vielen, die das Playcalling im Moment kritisieren, da ist nicht viel Ahnung. Ist meiner Meinung nach einfach so.
Ist dann vielleicht auch in einem kurzen Moment dann auch dem Frust, denke ich, geschuldet, weil alle sollten ja wissen, guck mal, wir spielen gerade mit, ja, man kann drüber diskutieren, unserem dritten Quarterback ohne unseren eigentlich besten Spieler mit Justin Jefferson und dann geht's halt in so einem Spiel, wo du dann kurz vor Schluss verlierst, ärgerst du dich dann, ne? Also, klar. Aber daran sollte man ja auch insgesamt sehen, dass wir halt trotzdem gewinnen oder zumindest dann jetzt aktuell gerade nah dran waren, dass es ja eigentlich ganz gut läuft und dass er auch gute dass die Spiele gut callt, weil sonst würden wir nicht da stehen, wo wir gerade stehen. Und da bin ich dann schon doch sehr zufrieden. Also
ja, ich bin auch sehr zufrieden und ich sehe das auch wie Jonas, dass das Play-Calling und vor allem das Play-Design, also das Scheme der Offense, finde ich richtig gut. Ich hätte noch eine Nachfrage, Jonas. es war kein gutes Quarterback-Play. Also es war vielleicht kein überragendes Quarterback-Play, aber ich fand es durchaus solide und in Ordnung und würde da mal gerne nachfragen. Weil wenn man sieht, den ersten Touchdown hat er verlängert, hat da einen Tackle abgewehrt, hat das gut gemacht und beim zweiten ist er selber gelaufen. Ja, er war hier und da unsicher, aber ich finde, das ist durchaus solide. Auch für einen Quarterback, den du halt einfach für ein Apfel und ein Ei bekommen hast.
Das Problem ist, du hast bei Dobbs nichts in der Struktur, gar nichts. Er hält den Ball viel zu lange, hat jetzt in dem Spiel den Ball 3,5 Sekunden im Schnitt gehalten. Man sagt, eine normale Offense-Line hält 2,5 Sekunden. Dobbs hatte den Ball 3,5 Sekunden pro 3,5 Sekunden pro Passplay bei jedem Spielzug, wo er unter Druck stand. Ich habe auch da wieder, ich habe Leute gesehen, die haben die Offensive Line kritisiert, weil Dobbs oft unter Druck stand. Im Schnitt bei jedem Play, bei dem Dobbs tatsächlich unter Druck stand, hat er den Ball 4,7 Sekunden gehalten. Ja, gut. Dann kannst du auch als Offensive Line irgendwann nicht mehr gut aussehen. Und das ist halt dann eben der Punkt, wo ich dann halt sage, das ist kein gutes Spiel gewesen, das ist keine gute Leistung insgesamt gewesen und deswegen, ja, es war keine gute Quarterback-Leistung, das Timing passt noch überhaupt nicht, gerade wenn Hawkinson weggenommen wird. Mit Hawkinson kommt er irgendwie klar, aber ansonsten sehen wir halt jetzt mittlerweile doch wieder viele Probleme, die Dobbs halt einfach hat. Das erste Problem ist, die Broncos haben die Nummer extrem aggressiv gespielt, auch in der Secondary. Warum haben sie das aggressiv gespielt? Weil Dobbs absolut keine vertikale Gefahr ausstrahlt. Also alles, was über 20 Yards downfield geht, ist Dobbs keine Gefahr. Ist ganz einfach so. Also da fehlt den Vikings ein komplettes Element, was Gegner halt jetzt einfach, die können es ignorieren. Also die können es wirklich eigentlich mehr oder weniger ignorieren. Das erlaubt dir halt, deutlich aggressiver da Defense zu spielen. Und ich glaube, das haben die Broncos sind die Ersten, die es jetzt wirklich gerallt haben. Viele andere Teams haben die Vikings eben noch gespielt, wie die Kirk Cousins Vikings, wo die Vikings halt auch ein sehr vertikales, sehr auch auf Tiefe ausgelegtes Passspiel hatten und dabei eben sehr gefährlich waren, weil man hier halt eben die Receiver dafür hat. Und auch den Quarterback hatte, der das umsetzen konnte. Joshua Dobbs kann nicht vertikal passen. Das ist leider einfach so. Das ist eine Limitation, die ist da. Und das haben Defenses jetzt gecheckt. Der zweite Punkt ist, also erstmal das, dann der Umgang unter Druck, dass man den Ball sehr lange hält. Und das ist eigentlich noch schlimmer. Wenn du den Ball sehr lange hältst und dann nicht tief werfen kannst, das macht es eigentlich noch schlimmer. Und Ballsicherheit. Also Dobbs hat jetzt mittlerweile, lass mich nicht lügen, 4 oder 5 Fumbles in den letzten 3 Spielen. Das ist zu viel. Das darf einfach nicht passieren. Dazu die Interception. Er hat ja schon 3 Fumbles in seinem ersten Spiel gehabt. Okay, in dem ersten Spiel, das kann man ihm irgendwie noch verzeihen. Aber es ist was, das zieht sich durch die ganze Saison. Dobbs hat mittlerweile 14 Fumbles in dieser Saison. Also deswegen, das ist als Übergangslösung, als Backup-QB ist es kein schlechter Mann, aber es ist einfach kein guter Quarterback und ich glaube, das hat man jetzt gegen die Broncos das erste Mal auch wirklich gesehen.
Ja, die Fumble-Grade, sag ich mal, in Minnesota ist auch, also bei PFF, 37,1, das ist schon ziemlich schlecht. Und auch wie du es gerade gesagt hast, Jonas, mit der mit dem Pass-Blocking, das du hältst, ich glaube, da gibt es ja diese Stat, Pass-Block-Win-Rate, ich glaube, ESPN trackt das. Das zählt halt dein Pass-Block als gewonnen für den allgemeinen Zuhörer, wenn du 2,5 Sekunden verhindern kannst, dass der Pass-Rusher zu deinem Quarterback kommt. Also wenn du den so lange quasi blocken kannst. Wenn er 3,5 Sekunden den Ball hält, dann hast du deinen Pass-Block schon gewonnen, nur irgendwann kommt er halt durch, weil du kannst ihn halt nicht halten oder du darfst ihn nicht halten. Du kannst ihn halten, aber dann kriegst du halt ein Offensive Holding gegen dich. Ne? Und Ja, das ist halt der Punkt. Da gebe ich dir auch recht. Er ist halt auch ein anderer Quarterback als Cousins. Und unsere Offense ist halt darauf ausgerichtet. Und warum er mit Hockenson so gut funktioniert, ich habe letztens noch gelesen, dass Josh Dobbs und TJ Hockenson in der Offseason wohl die letzten Jahre immer mal wieder miteinander trainiert haben. Also die Spieler treffen sich ja auch so und trainieren dann in der Offseason, damit sie weiter auch in Form bleiben und vielleicht auch ein bisschen besser werden und voneinander lernen können. Und ja, die beiden kennen sich halt schon länger. Und dementsprechend denke ich, haben die auch einfach einen anderen Rhythmus zusammen, weil sie schon miteinander gespielt haben. Deswegen könnte das erklären, warum das so gut funktioniert, aber leider Addison dadurch ein bisschen abgemeldet ist.
Ja, ein Erklärungsansatz. Letztendlich finde ich, man darf halt Josh Dobbs nicht mit Kirk Cousins vergleichen. Das geht halt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich, weil Cousins ist ein sehr gestandener Quarterback mit einer super Genauigkeit und der dieses Jahr, wenn er so weitergespielt hätte, eventuell aus Mangel an MVP-Gründen eventuell auch da sicherlich mal genannt. Er hat super gespielt und Josh Dobbs war ein Third Stringer und hat uns jetzt zwei Spiele mitgewonnen und das dritte, ich will nicht sagen, dass wir wegen ihm verloren haben, weil er hat halt auch wieder Plays verlängert und die Interception ging halt für mich nicht auf Dobbs, sondern eher auf Chandler. Kam von der Blindside von hinten in den Arm rein. War halt Pech. Aber ja, ich sehe den Punkt
Und auch
und
da hat er den Ball aber zu lange gehalten. Also ja, Chandler hat seinen Block verloren, trotzdem hat er auch
ja,
da den
aber
Ball zu lange
naja,
gehalten.
es war ein Blitz, das war eine Sekunde. Also weiß ich nicht, ob er den zu lange gehalten hat. Er musste ja auch erstmal schauen, dass der Spieler seine Route läuft und
Aber gerade wenn du einen Blitz hast und du siehst das als Quarterback, dass da ein Blitz angezeigt wird, und die Protection hat er ja richtig gecallt. Gerade dann gehst du zu deiner Hot Route. Du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Running Back One-on-One gewinnt. Und dann muss der Ball früh raus und das muss er wissen. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt. Und eine Schwäche, die halt nun mal auch viele mobile Quarterbacks haben, ja auch unser kommender Gegner. Du musst einfach dann wissen, du kannst nicht immer alles mit deinen Beinen machen. Du kannst nicht immer alles verlängern, sondern irgendwann muss das Ding raus. Und dazu kam dann halt auch noch irgendwie, also dazu kam halt auch noch, dass es wirklich, dass es wirklich extrem, jetzt habe ich meinen Faden gerade ein bisschen verloren. Also, das. Nee, ich habe den Faden verloren. Ich finde ihn jetzt gerade
ja.
nicht wieder.
Dann, Peter?
ja, wir könnten ja direkt mal so übergehen, von wegen, wie seine Zukunft bei uns ist oder ob wir dann auch mal Jaren Hall uns anschauen könnten. Das hatten wir ja auch besprochen als Themenpunkt.
Ja, willst du davor sofort anfangen oder?
Ja, also Glaube hat meines Erachtens, wir spielen um die Playoffs noch mit und wir haben mit Josh Dobbs bis jetzt 2 von 3 Spielen gewonnen und meines Erachtens er wird ja jetzt auch gegen Chicago starten und ich denke, man sollte das auf Weekly Basis evaluieren und dann schauen. Stand jetzt würde ich schon sagen, dass es unsere beste Chance ist, gegen Chicago zu gewinnen. Sicherlich geht es halt auch darum, Jaren Hall mal zu sehen und evaluieren zu können, aber er ist halt auch ein Fünftrunder und ich glaube, das Team will unbedingt gewinnen, will in die Playoffs und Stand jetzt würde ich sagen, gibt uns Josh Dobbs noch die beste Chance.
Ja, also ich sehe jetzt auch schwierige Gründe, ihn zu benchen. Deswegen denke ich, dass auch Dobbs erstmal weiterspielen wird. Und die größten Chancen dafür sind, dass wir Jaren Hall jetzt nochmal aktiv sehen, ist, dass er entweder einen richtigen, richtigen Stinker hinlegt und das echt total verkackt. Oder dass er richtig liefert und wir dann sagen, ja gut, dann resten wir ihn jetzt noch ein bisschen und gucken uns nochmal Hall an. Aber sonst, ja, sehe ich bis zum Ende, wenn da vielleicht noch nicht alles entschieden ist und wir vielleicht mal die zweite Garde einmal aufs Feld schicken, um zu gucken, denke ich, dass wir auch weiter Dubs sehen werden. Ja, ich meine, Hall ist auch ein Fifth-Rounder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und warum auch nicht? Also ich meine, wir können da jetzt erstmal gucken, aber du hast es ja auch gesagt, schon vor 2 Wochen, erstmal genießen, wie die Saison weitergeht. Und ich glaube, das kann ja trotzdem weiter Spaß machen, auch wenn wir uns vielleicht über Details ärgern.
Ich glaube halt auch, dass Nick Mullins Backup-Quarterback ist für das Spiel gegen Chicago und Jaren Hall ist zwar fit, aber er ist dann Emergency-Quarterback. Ne? Ich finde, das sagt uns auch eventuell was, wie der Trainerstab das so sieht. Aber vielleicht kann es da Jonas mehr Insight geben.
Also erstmal werden alle 3 Quarterbacks im Kader sein. Das ist, glaube ich, relativ klar. Ich persönlich bin der Meinung, die Leine sollte auf jeden Fall deutlich kürzer sein, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass Dobbs uns die meisten Chancen gibt, in die Playoffs zu kommen. Dafür waren die Spieler einfach nicht gut genug, meiner Meinung nach. Und wir sollten nicht vergessen, wie gut Jaren Hall zum Start des Atlanta Games ausgesehen hat. Der sah mir, fand ich, sattelfester aus, als Dobbs das getan hat. Natürlich liegt das auch daran, dass Jaren Hall schon die ganze Offseason mit dem Playbook hatte und Dobbs kam gerade rüber. Aber ich fand, der sah sattelfester aus. Und vor allem gibt er uns halt dieses eine Element, was uns bei Dobbs fehlt, nämlich die Passing Game. Jaren Hall hat den Arm, um auch tief zu werfen. Der Deep Ball war einer seiner größten Stärken im College. Also, ich bin schon irgendwie der Meinung, ich glaube tatsächlich, dass diese Offense mit Jaren Hall besser sein könnte, als sie das mit Josh Dobbs ist. Josh Dobbs ist kein guter Passer und er wird auch kein guter Passer werden. Wie gut Jaren Hall als Passer ist, wissen wir nicht. Ich glaube aber, dass er da zumindest ein bisschen besser ist. Er ist als Runner nicht ganz so explosiv, nicht ganz so spektakulär, wie Josh Dobbs das ist. Aber ich glaube, ich persönlich bin schon der Meinung, dass die Chance, dass diese Offense, glaube ich, noch ein bisschen besser sein kann, wenn Jaren Hall spielt und noch mal so aussieht, wie er gegen Atlanta ausgesehen hat. Deswegen, also ich finde, die Leistungen von Joshua Dobbs in den letzten Wochen werden krass überbewertet, weil es ist eigentlich so ein bisschen wieder mit Keenum und mit anderen Quarterbacks hier. Oh, tolle Story. Und weil tolle Story, weil macht Spaß, deswegen gut. Nein. Das.
Naja, das Saints-Spiel war schon gut, vor allem die erste Halbzeit, die war überragend.
Also, das Saints-Spiel war relativ gut, da haben, muss man aber auch mal sagen, gerade die Front der Saints hat uns da nicht wirklich gefordert. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das liegt daran, dass wir halt eine tolle Offense-Line haben, die da alles weggeblockt haben. Aber Josh Dobbs stand nie wirklich unter Druck, außer er hat es wieder selber verschuldet, weil er den Ball zu lange gehalten hat. Und das sind dann halt einfach auch die Momente, wo man gut aussehen kann. Und wenn du halt mit einer hohen Führung spielst, dann macht das die Nummer halt auch deutlich einfacher. Und da hat auch die Tatsache, dass die Saints halt ihrerseits so gut wie gar keine Offense auf den Platz gekriegt haben, auch geholfen. Und deswegen, also ja, auch das, es war eine gute Leistung. Aber es waren halt viele Sachen auch dabei, die sich so nicht durchtragen, die so nicht haltbar sind. Und deswegen, also ich sehe Josh Dobbs deutlich kritischer als die meisten.
Ja, schwierig auch zu beurteilen. Ich denke, ich weiß nicht, was der was der Lockerroom da auch oder wie die Situation da ist. Es ist immer.
Das sollte irrelevant sein.
Ja,
finde ich gar
sollte,
nicht.
Sollte, weiß ich nicht. Ey, wenn du halt.
Lass deinen hast, besten der... Spieler spielen. Lass deinen besten Spieler auf der Position spielen.
Ja, aber ist Jaren Hall der beste Spieler? Ist halt wegen einem Drive.
Also die Sample Size von Jaren Hall ist halt auch super klein, deswegen.
Ja, das ist richtig.
Weiß ich aber auch nicht, ob man sagen kann, dass er der beste Spieler ist. Das weiß ich einfach nicht.
Nein,
das Problem ist aber, wenn du ihn benchst. Wenn du jetzt Joshua Dobbs benchst und Jaren Hall nicht delivered, dann kannst du halt auch so einen Lockerroom verlieren.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich aus verschiedenen Gründen nicht. Erstmal, wenn du Joshua Dobbs benchst, dann hat der Kacke gespielt. Weil, wie gesagt, er wird ja jetzt die Chance gegen die Bears nochmal kriegen. Mein Punkt ist einfach nur, die Leine sollte sehr kurz sein. Wenn er schlecht spielt, dann sollte man da relativ schnell reagieren und sich nicht noch vom Sign-Spiel oder sonst was blenden lassen.
Das habe ich ja auch gesagt, auf Weekly Basis evaluieren.
Genau. Ja. Und das ist eigentlich mein ganzer Punkt gewesen. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass man jetzt im Moment sagen kann, Joshua Dobbs gibt uns die beste Chance, in die Playoffs zu kommen. Weil das wissen wir einfach nicht. Und ich bin der Meinung, dass die Leine da sehr kurz sein sollte. Und ich bin der Meinung, dass wenn Joshua Dobbs jetzt die Nummer nicht abreißen sollte, dass Jaren Hall dann zumindest die Chance bekommen sollte, diesen Job zurückzugewinnen. Das ist mein ganzer Punkt.
Ja.
Ja, klang vielleicht in dem Moment dann krasser, als du es grundsätzlich gemeint hast.
Ich glaube, der Punkt, und deswegen klingt das halt krasser, ist halt, ich mag es halt nicht, wenn Spieler extrem überhyped werden. Und Joshua Dobbs wird gerade extrem überhyped. Und dann bin ich halt tendenziell immer jemand, der dann versucht, das Ding wieder auf den Boden zu holen. Und der Boden ist, dass Joshua Dobbs kein guter Quarterback ist. Und das ist eigentlich der Punkt. Und ja, es macht viel Spaß, ihm zuzugucken an vielen Stellen, wobei ich auch an vielen Stellen auch immer mal wieder anfange, den Fernseher anzuschreien, weil er dann doch wieder so ewig lange den Ball in der Hand hat. Und grundsätzlich habe ich kein Problem damit, die Augen downfield zu halten und den Ball dann noch zu versuchen zu werfen. Es gab aber doch mehrere Situationen, wo er das gegen die Broncos fast so ein bisschen krampfhaft gemacht hat, wo man sagen musste, es war jetzt 3. und 3, du hättest das Ding jetzt easy laufen können, wenn du jetzt nicht noch 3-mal versucht hättest, zu gucken, ob da nicht vielleicht doch was war. Also es ist, an vielen Stellen hatte ich das Gefühl, gerade gegen die Broncos, er wollte sich zu nichts entscheiden. Und das hat uns halt irgendwie wehgetan. Und deswegen, ja, es ist, Joshua Dobbs ist kein guter Quarterback, aus dem wird auch kein guter Quarterback. Die Umstände haben ihn jetzt zu dem getragen, was die letzten Wochen passiert ist, aber mehr eben auch nicht. Und deswegen ist das eigentlich mein ganzer Punkt. Jaren Hall sollte auf jeden Fall noch die Chance haben, sich diesen Job zurückzuholen, weil ich glaube, er hat ein anderes Element noch in seinem Spiel mit seinem Deep Passing Game, was von dem wir wissen, dass es da ist und dass er einen sehr akkuraten Deep Ball hat. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass man ihm zumindest nochmal die Chance gibt, sich diesen Job zurückzuholen. Und nein, ich sehe dadurch den Lockerroom nicht in Gefahr. Ich finde, auch das sind so Narrative, die immer extrem, die immer extrem viel wichtiger gemacht werden, als sie sind.
Ja, wenn er schlecht spielt, okay. Aber wenn du jetzt direkt sagen würdest, lass deinen besten Spieler spielen und würdest sagen, wir benchen ihn für Hall, so ohne dass da irgendwie ein bisschen was vorher gelaufen ist,
Ich finde, das letzte Spiel war schon nicht sehr gut und er war ein sehr großer Grund dafür, dass das letzte Spiel verloren wurde. Dementsprechend, ja, also ich
weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass du da den Lockerroom verlierst.
Also sagen wir mal, mit Kirk Cousins hätte es den ersten Touchdown so nicht gegeben, weil er hätte den Tackle nie abstreifen können und den zweiten Touchdown hätte es auch nicht gegeben. Und wir haben mit Kevin O'Connell in dieser Saison schon, wir sind nicht mehr so Red Zone efficient wie letztes Jahr. Und das ist so generell ein Problem. Und ich finde, gerade mit den beiden Touchdowns hat er einen Point gezeigt, warum er bei uns spielen kann und warum er bei uns auch ein Mehrwert sein kann. Sicherlich, er hat Probleme, er steht zu lange, er hält zu lange und sein Deep Ball ist nicht gut, aber er hat auch Qualitäten, wo er hier und da einen First Down rausholt und einen Touchdown.
Das Problem ist nur, und der Punkt ist ja, er kann nichts in der Struktur. Alles ist improvisiert, alles ist Chaos, alles ist irgendwo Play verlängern, irgendwo rumscrammeln. Es ist nichts in der Struktur. Und wenn du nichts in der Struktur hast, dann checkt dein Gegner das irgendwann und
Das
wird
ist
dich da
richtig.
und wird dich dazu zwingen, in der Struktur zu spielen. Die Broncos haben das zum Teil schon gemacht. Das Quarterback Running, abgesehen von den beiden Touchdowns, war schon deutlich ineffizienter, als das in den Spieltagen davor war. Und wenn Gegner das einmal rausgefunden haben, wie die das zu spielen haben, und du nichts in der Struktur kannst, dann funktioniert, dann wird das alles in sich zusammenfallen. Und das ist der Punkt, den ich mit Dobbs einfach sehe. Dobbs gewinnt an den Stellen, wo es volatil ist. Dobbs gewinnt an den Stellen, wo es nicht haltbar ist. Und das haben wir gegen die Broncos schon gesehen. Ja, es macht Spaß, ihm zuzugucken. Und ja, diese beiden Plays hätte Cousins so nicht gemacht. Wahrscheinlich, vielleicht hätte er auf andere Weise gescored, weil er schon nach 2 Sekunden einen Spieler gefunden hätte, dem er den Ball in ein enges Fenster geschmissen hätte.
Also beim ersten Play nicht, weil alle Spieler zu waren. Mattison war die erste Option, die war zu und es gab sonst keine Option. Es gab de facto keine. Er ist gelaufen, gelaufen und hat geschaut, was passiert. Es war alles gedeckt. Beim zweiten Touchdown ja, eventuell, aber beim ersten, das war ein Rollout. Es war ganz klar, es sollte auf Mattison gehen und der war halt gedeckt.
Ja, aber dieser Spielzug ist ja auch primär für einen Quarterback à la Joshua Dobbs gecallt worden. Dafür
Ja, ist
machst du
schon
ja diese
richtig.
Rollout-Plays, um halt eben diese Full-Field-Reads, die Kirk Cousins machen kann, zu vermeiden. Dieses Playbook ist extrem runtergebrochen auf das, was Joshua Dobbs kann. Und deswegen gibt uns eben auch Kirk Cousins ganz andere Möglichkeiten. Und deswegen gibt uns generell ein Quarterback, der
Ohne Wenn
in
und
der,
Aber.
gibt uns ein Quarterback, der in der Struktur spielen kann, ganz andere Möglichkeiten. Und das ist eben das Problem. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum diese Offense mit Joshua Dobbs nicht so weiterspielen wird, wie sie zwischendurch gegen die Saints gespielt hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil Joshua Dobbs innerhalb der Struktur nicht produzieren kann. Und das komplett gegen die Broncos gefühlt kein Play in der Struktur funktioniert hat. Und wenn das so ist, dann ist deine Offense irgendwann tot, weil der Gegner dann irgendwann checkt, okay, ich muss nur dieses Scramble-Chaos lösen.
Ja, es wird auf jeden Fall schwer oder ja, interessant zu sehen, wie die Saison eigentlich weitergeht. Ich denke, da wird der nächste Gegner auch ja, viele Möglichkeiten in alle Richtungen bieten, weil die jetzt nicht dafür bekannt sind, da gerade ihr bestes Spiel zu machen, die Bears. Also deren Defense ist ja jetzt nicht irgendwas mega richtungsweisendes oder sonstiges.
Dann gehen wir doch mal weiter, oder?
Ja, ich finde, wäre ein guter Übergang. Wer möchte anfangen? Soll ich anfangen? Ich fange an, so wie es aussieht. Genau, also ja, nach einem holprigen Saisonstart haben sich die Bears ja wenigstens, sag ich mal, ein bisschen gefangen und Siege erringen können gegen das starke Team aus Carolina. Ja, eigentlich Must-Win-Game normalerweise. Die Bears sind trotz allem eines der schlechtesten Teams in dieser Saison. Die Defense sieht nicht gut aus, die Offense sieht nicht gut aus. Bleiben wir bei Josh Dobbs. Ja, die Coverage ist Murks da. Der Einzige, der da was kann, ist gefühlt Jalen Johnson. Das Pass-Rushing sollte man eigentlich auch halbwegs im Griff haben. Es ist diesmal zum Glück nicht in Chicago, was ja eigentlich immer irgendwie, ich glaube, Peter und ich, wir haben schon öfter auch in Vorgesprächen und sonstigen mal darüber geredet, dass es einfach irgendwie ein Ort ist, das Soldier Field ist irgendwie gefühlt cursed für Minnesota. Bei Heimspielen sieht das fast immer anders aus. Und ja, unsere O-Line spielt ja eine echt eine super Saison. Wenn wir das dann da halten, und die Spieler, die eigentlich relativ fit aussehen, also auf dem Injury-Report stehen zwar Hockenson und Jefferson drauf, beide mit Limited Practice. Ich denke aber, dass sie doch wieder dieses Mal dann jetzt beide spielen können. Und wenn Justin da ist, dann ist es einfach nochmal eine andere Ebene. Und das würde ich auch gerne sehen, auch wenn Jonas nicht daran glaubt, dass Josh Dobbs in der Struktur das machen kann. Aber Jefferson ist halt auch einfach so ein Unterschiedsspieler.
Ich glaube aber nicht, dass wir Jefferson sehen.
Meinst du, dass wir den immer noch pausieren?
Es gab ja vorgestern die Meldung von Diana Rossi, heißt sie Rossi oder Russo, dass es nicht expected wird, dass er spielt. Und ich, so wie sie da rumreden und rumeiern, glaube ich eigentlich nicht daran. Ich glaube, sie gönnen ihm jetzt noch die Woche und dann die Bye Week und dann kommt er zurück gegen die Raiders. Ich würde ihn halt auch gerne sehen, weil wir ihn auch gerade, glaube ich, mit Josh Dobbs brauchen, damit die gegnerische Defense sich auf ihn konzentriert und dass dann Hock wieder ein gutes Spiel machen kann und auch Jordan Addison, glaube ich, wäre wichtig, aber ich glaube nicht dran.
Ja, aber selbst ohne sollte es normalerweise gegen Chicago dieses Jahr auf jeden Fall reichen. Eigentlich. Aber also, genau das wäre halt dann so ein richtiger Moment, um voll einen reinzuwürgen.
Also ich erwarte schon ein ziemlich enges Spiel und ich sehe Chicago vielleicht nicht als super stark an und super gefährlich, aber können uns schon ein bisschen wehtun und gut, wir hatten die ganze Saison kein Run-Game, aber Chicago hat eine super Run-Defense, anders als Denver. Das kann man schon wegnehmen, komplett wegnehmen und dann setzt du ja halt den Fokus auf Dobbs. Und wenn das nicht so perfekte Spiel aus Denver fortgesetzt wird, dann sehe ich da auch schon Schwierigkeiten im Chicago-Spiel. Man muss halt auch sagen, Chicago hat jetzt Sweat, ich weiß nie, ist es der Montez oder der Josh von den Phillies? Montez, ja. Und er hat sich eigentlich ganz gut eingefunden. Ne? Der hatte im letzten Spiel gegen die Lions 8 Pressures, kein Sack, aber der kommt schon zum Quarterback und macht deren D-Line schon insgesamt ein bisschen besser. Und wie gesagt, den Lauf nehmen sie weg. Jane Johnson kann Addison abkochen, falls Jefferson nicht spielt. Und ich gehe schon von einem engen Spiel aus.
Ja, ein klares Spiel ist jetzt nicht zu erwarten. Also ein richtig klares Spiel. Wer sind die? Einmal A sind es die Vikings, B sind es die Vikings mit Josh Dobbs und immer noch Ausfällen. Also klar, es sollte jetzt nicht irgendwie, dass wir mit 15 Punkten Unterschied gewinnen. Also ein One-Score-Game ist immer drin. Aber ja, trotz allem ist das noch einer der ja, schlagbareren Gegner, wie ich finde. Also wenn die nicht jetzt gerade den, weiß ich nicht was, Sprung machen auf vielen Stellen.
Jonas.
Ach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich von diesem Spiel erwarten soll. Ich finde, es hat, also die Vikings sind natürlich Favorit, aber es hat halt irgendwie wieder das Potenzial, zu so einem monumental frustrierenden Stinker zu werden. Und es wird mich nicht überraschen, wenn es passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt schon gesagt, in der Secondary hast du mit Jalen Johnson noch jemanden, der wirklich gut spielt. Du hast eine relativ gute Run-Defense in Chicago, sodass es auch wieder sehr stark auf Joshua Dobbs ankommt. Dann hast du Linebacker.
Ja, die können die auch halt, Hock aufnehmen, ne?
die A. Hawkinson aufnehmen können und vor allem, und das ist, finde ich, das Wichtigere, das sind halt insbesondere halt mit Edmonds hast du halt auch einen sehr athletischen Linebacker, der dir halt dann auch die Quarterback-Runs wegnehmen kann. Und wenn es halt auf Dobbs als Passer ankommt, dann kann die Nummer halt hässlich werden. Dann kann es richtig hässlich werden. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Und wir wissen, Joshua Dobbs ist super Turnover-prone. Das heißt, sie ist jemand, der sehr viel fummelt. Wie gesagt, 14 Fumbles dieses Jahr, mehr als jeder andere in der Liga. Er wirft viele Bälle, die durchaus zu Interceptions werden können, gerade Bälle, die außerhalb der Hashes geworfen werden. Da hatten wir auch aus dem Saints-Spiel ein Beispiel, einer der wenigen tiefen Pässe, die er geworfen hat, weit unterworfen. Und dann war es Addison, der den Ball da irgendwie noch weggeholt hat, wo der Ball aber durch die Hände von einem Saints-Defender gegangen ist. Wenn das Ding direkt im ersten Drive intercepted wird, dann sieht dieses Spiel auch ganz anders aus. Und ja, auch gegen die Broncos gab es gefühlt 5 Pässe, die irgendwie nah an der Interception dran waren. Da war ich sehr überrascht, dass PFF nur ein Turnover-worthy Play gegeben hat, weil ich hatte mehrere Pässe, wo ich das Gefühl hatte, okay, das war jetzt knapp, das hätte durchaus, der hätte durchaus weggehen können. Und genau das ist halt die Art und Weise, wie du einen Außenseiter, mit dem nicht viele rechnen, ins Spiel holst, indem du halt dumme Fehler machst, indem du Interceptions, Fumbles etc. wirfst. Genau das haben die Lions letzte Woche gemacht. Deswegen haben die Bears gegen die Lions fast gewonnen. Das haben die Lions diese Woche gemacht. Deswegen haben die Packers gegen die Lions gewonnen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass die Vikings das jetzt auch machen. Ich rechne nicht mit Justin Jefferson. Ich rechne mit einem relativ hässlichen Spiel unserer Offense, weil eben sehr viel auf Joshua Dobbs als Passer ankommen wird und Joshua Dobbs als Passer ist keine gute Perspektive. Und deswegen glaube ich, wird das ein ziemlich hässliches Low-Scoring-Game und da würde es mich nicht wundern, wenn durch irgendwelche Dummheiten Chicago dann am Ende auch mit dem Sieg davon geht.
Ja, letztendlich muss man halt sehen, wir dürfen nicht so viele Turnover produzieren. Das ist einfach wichtig. Und konzentriert spielen. Und ich war am Montag schon bei dem Bears-Kollegen Marc, Bears beim Buse, und hab halt gesagt, 2 Turnover dürfen uns maximal erlauben. Vielleicht ist das schon einer zu viel, aber bei 3 oder 4 Turnovern wird es halt problematisch. Und ich gehe da mit dir mit, Jonas, dass das ein hässliches Spiel sein könnte. Müssen wir abwarten. Ich bin auch froh, dass es mitten in der Nacht ist. Ich werde schlafen und dann am nächsten Morgen direkt mich überraschen lassen.
Was für eine Einstellung. Aber
ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Ich habe am Dienstag wichtige Termine.
Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich sag mal so, wenn es die Offense nicht gewinnt, ja, dann muss es halt die Defense machen. Ne?
Ja, das Wobei... ist richtig. grundsätzlich bin ich da auch guter Dinge, dass Chicago den Ball nicht wirklich viel bewegen wird. Unsere Defense hat die gesamte Saison gegen läuferisch gute Quarterbacks gut ausgesehen.
Mhm.
Es gab keinen Quarterback dieses Jahr, der uns mit seinen Beinen sehr stark wehgetan hat. Selbst Jalen Hurts hat nicht viel Freiraum in dieser Hinsicht gehabt. Und Chicagos Offense eigentlich auch. Dinge können hässlich werden, wenn die jeweiligen QBs der Bears passen müssen. Und genau das wird passieren. Ich glaube nicht, dass die Bears mit ihrem Laufspiel weit kommen. Die Vikings haben eine gute Run-Defense. Ich glaube nicht, dass die Bears über das Quarterback-Running-Game gewinnen werden. Auch das verteidigen die Vikings dieses Jahr gut. Die eine Sache, die dazu führen könnte, dass wir halt doch ein paar mehr Punkte eventuell sehen, ist die Tatsache, dass wir, glaube ich, auf beiden Seiten so gut wie keinen Pass-Rush sehen werden. Vikings und Bears sind laut PFF Nummer 31 und 32 im Pass-Rushing. Jetzt muss man natürlich sagen, die Bears haben eine Offensive-Line, die eher unterer Durchschnitt ist. Die Vikings haben eine Offensive-Line, die laut PFF die beste Pass-Blocking-Line ist. Wer hätte gedacht, dass ich diesen Satz mal sage? Also da dürfte eigentlich auf beiden Seiten nicht allzu viel passieren. Das ist die einzige Chance, die ich sehe, dass beide Quarterbacks als Passer vielleicht doch irgendwie was auf die Platte kriegen. Aber ansonsten tue ich mich echt schwer damit, auf beiden Seiten irgendwas an Offense zu sehen. Also das ist, ich sag mal so, wer auch immer dieses Jahr im College Football die Spiele der Iowa Hawkeyes gesehen hat, ihr habt ungefähr eine Idee, was das jetzt am Wochenende werden könnte.
Ich habe die nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was du beschreibst, um eventuell aus der Nummer noch ein bisschen positiver rauszugehen, ist, wie ein Vorteil haben wir, und das ist meines Erachtens, wir haben das deutlich bessere Playoff-Scheme, wir haben den deutlich besseren Playoff-Coordinator, also Offensive-Coordinator und auch dann Head-Coach. Luke Getsy ist für mich eine Katastrophe. In Chicago will man eigentlich nur, dass er geht, und zwar nicht übermorgen, sondern heute, und man hat echt die Schnauze voll. Und ich habe jetzt auch die Saison, abgesehen von unserem Spiel, ich habe das Lions-Game gesehen, wie konservativ die dann am Ende wurden, und auch generell, ich habe ein paar Spiele gesehen, und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch zweimal bei dem Best-Podcast war und mich mit ihm auch ein bisschen austausche, die sind so alarmiert, das ist keine gute geschemte Offense, und da sehe ich schon, wenn es ugly werden würde, dass Kevin O'Connell einfach das bessere Scheme hat. Und man muss halt auch sagen, generell haben wir auch das bessere Team in der Offense. Wir haben gut, Chicago hat DJ Moore, der dieses Jahr wirklich gut spielt, aber danach kommt nicht viel. Und wenn man den Lauf wegnimmt und sich ein bisschen auf DJ Moore konzentrieren kann, dann wir haben Hawkinson und Jordan Addison und hier und da steppt Brandon Powell ab. Also ich sehe uns da schon, dass wir da die besseren Gesamtwaffen haben. Aber generell, wenn die Bears es schaffen, und Dobbs in der Pocket zu halten, ihn nicht scramblen zu lassen, ja, dann muss er mit seinem Arm zulegen, und dann, ja, weiß ich nicht, wie excited ich bin. Aber durch Kevin, definitiv auch. Die Überschrift für beide Quarterbacks oder für beide Defenses ist, haltet die Quarterbacks in der Pocket, meines Erachtens.
Sollte zumindest die Taktik sein. Also ich meine, Fields hat es jetzt in seinem dritten Jahr, sei jetzt, glaube ich, ne, hat er eigentlich nie gezeigt, dass er zumindest in der Luft irgendwie richtig gefährlich ist, sondern nur am Boden. Und
er hat schon einen guten Deep Ball, ne? Also den hat er wirklich.
Ab und zu.
Er hat einen starken Arm, so würde ich das sagen. Er hat einen starken Arm und kriegt viel Distanz da rein. Einen guten Deep Ball zeichnet auch aus, dass er akkurat ist. Das ist Fields Deep Ball ganz, ganz, ganz sicher nicht, sondern es ist die Bälle, die bei Fields funktionieren, sind so die Marke, he's got to be somewhere. Und dann ist da halt gerade zufällig ein Bears Receiver, der es irgendwie hinkriegt, da hinzukommen.
Beispielsweise DJ Moore.
Ja. Deswegen, also, dass Justin Fields einen guten Deep Ball hat, das ist etwas, das würde ich sehr stark in Frage stellen.
Naja, zumindest meinte ich, er hat einen starken Arm, also er kommt weit.
Ja. Er kommt weit, aber die Streuung ist ungefähr ähnlich weit.
Ja, dann lass uns doch mal zu den Tipps kommen.
Ja, komm, dann hau ich mal einen vor, und den habe ich am Montag auch schon gesagt im Bears-Podcast, und ich wechsle jetzt nicht meinen Tipp. Wir gewinnen 24-20.
Ja. Gut, dann übernehme ich als nächstes, und ich sage, wir machen ein 27-20.
Ich glaube nicht an so viele Punkte. Ich
Die habe ich
glaube
gegen die Saints auch nicht gesehen.
tatsächlich, dass es wieder eins dieser Spiele werden könnte, in dem beide Teams unter 20 bleiben. Und da die Vikings ja dieses Jahr so monumental schlecht in der Red Zone gewesen sind, sage ich jetzt einfach mal, nein, das nehme ich jetzt nicht vorweg, weil das kommt in meinen Hot Take. Beziehungsweise, nein, ich mache jetzt Hot Take und Tipp zusammen. Das heißt, ich
Ja.
mache jetzt den Tipp und danach den ersten Hot Take direkt.
Ja.
Ich glaube, die Vikings kommen fünfmal in die Red Zone und werden fünfmal keinen Touchdown scoren. Und deswegen glaube ich, dass man es wieder schafft, auf ganz, ganz, ganz doofe Weise, obwohl man definitiv das deutlich bessere Team ist, dieses Spiel zu verlieren. Und deswegen ist mein Ergebnistipp 17 zu 15 für die Bears. Und diese 15 Punkte sind 5 Field Goals. Die Vikings machen keinen Touchdown. Das ist die Bold Prediction.
Ja, das ist okay. Ist okay. Meine Bold Prediction beißt sich ein bisschen damit, also nur so halb damit. Ich sage, dass wir zwei defensive Touchdowns wollen.
Es beißt sich nicht nur so halb damit.
Ja, ich meine, du sagst nur Field Goals und schlecht in der Red Zone. Okay, aber ich sag dir, ja, wir müssen auch nicht gut in der Red Zone sein, weil wir zwei defensive Touchdowns haben.
Naja, ich habe halt gesagt, die Vikings scoren keinen Touchdown. Das ist der Punkt, der sich halt
Ja,
komplett
du hättest
beißt.
sagen können, Offensiv-Touchdown dann.
Ja, das hätte
Ja.
ich sagen können, aber das hätte dann wieder mein
Low
Tipp.
scoring game.
Ja, es hätte halt meinen Tipp kaputt gemacht. Und deswegen, also Bull Prediction und Tipp waren ja dieses Mal, gehörten ja dieses Mal zusammen quasi. Und deswegen passt das nicht.
Ja, dann, bin ich dabei und sage Daniel Hunter 3-6.
Ja, gut.
Da wäre dann so eine Fumble Recovery beispielsweise auch mit drin, ne?
Ja, definitiv. Strip Sacks sind auch Sacks.
Ja.
Ja, die Bears Offensive Line ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so
Nö, die ist
gnadenlos schlecht. Ja, ist
ziemlich
egal.
wir haben Cam
Durchschnittlich.
Bynum. Ja,
Gut. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Wir haben überraschenderweise gegen ein Team, was so schlecht ist wie die Bears, keinen einstimmigen Tipp für die Vikings.
es liegt an dir, an deinem Josh Dobbs Zweifeln.
Ich hoffe, und das ist ja auch immer so die Sache, es wird mir ja auch gerne mal von Leuten nachgesagt, dass ich negativ sein möchte. Nein, möchte ich gar nicht sein. Deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass ich falsch liege und dass alle Hörerinnen und Hörer sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben und dieses Spiel nicht so läuft, wie ich es gerade getippt habe. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Spieltag.
Ja, und ein gutes Aufstehen.
Ja, den Wünschen kann ich mich nur
Der Fehler
anschließen.
ist davor, ins Bett zu gehen.
Ja,
Es
es
gibt
gibt
Menschen, die müssen arbeiten und die müssen dann ein bisschen vorschlafen. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die müssen arbeiten. Das trifft auf mich auch zu.
Ach, nicht, wenn man nicht ins Bett geht.
Haltet mich aus
Doch.
der Nummer raus. Ich schaue es direkt am nächsten Morgen.
Blasphemie, die Vikings hier nicht live zu sehen. Ich bin
Alles
enttäuscht,
gut.
Peter.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Ja.